Guate, Guate, Guatemala, Guate. Und, oder Antigua, 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 Antigua. Und dann hält Freddy an und dann springen die, ich meine springen, alte Frauen und springen in den Bus, weil sie wissen, mehr als 3 Sekunden hält er nicht. Und dann ist Freddy schon wieder unterwegs.
Das ist Christoph Karasch, unser Reporter und mein wahnsinnig geschätzter Kollege, der in Guatemala eine wirklich skurrile Busreise hinter sich gebracht hat. Warum es da derart hektisch zuging und warum sich dieser Trip dann aber doch bei allem Spaß auch als wirklich dramatisch entpuppte und wer eigentlich dieser Freddy ist, das erzählt er mir jetzt.
Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Wissen weltweit und ich habe heute Christoph Karasch bei mir zu Gast, unseren Weltenbummler, unseren professionellen Weltenbummler, würde ich mal sagen.
Das ist schön gesagt. Hallo Sophie.
Würdest du das so unterschreiben, dass du das bist?
Ja, doch, auf jeden Fall, das schmeichelt mir, und aber das stimmt schon auch, dass es bei der Reise, über die wir heute sprechen werden, hat es schon was sehr Weltenbummlerisches gehabt, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Okay, weil du bist ja für uns nach Guatemala gereist.
Ja.
Und du hast mir schon mal erzählt, dass das für viele ja so ein Sehnsuchtsreiseort ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch gar keine Beziehung zu Guatemala. Hm. Liegt auch daran, dass ich kein Spanisch spreche und deswegen so noch wenig auf dem, sagen wir mal, süd- und mittelamerikanischen Kontinent unterwegs war. Aber deswegen bin ich total neugierig, was du so zu erzählen hast.
Ich teile deine Auffassung oder deine Einschätzung, dass das irgendwie so eine Art Trendziel sogar zu sein scheint, wenn man sich Richtung Lateinamerika begibt. Also ich habe, während ich dort war, von ganz vielen Bekannten, Freunden, Menschen gehört, dass sie auch schon mal da waren und dass die so wahnsinnig fasziniert von Guatemala waren, als sie dort waren. Und ich habe genau das Gleiche gespürt. Aus verschiedensten Gründen. Also es ist so, zum einen sind mir dort die nettesten Menschen begegnet, die ich seit Jahren irgendwo auf der Welt getroffen habe. Das hat mich total vereinnahmt. Das fand ich schön. Andererseits ist bei Guatemala aber auch immer so ein bisschen die Alarmglocke an, weil das auch ein Land ist, was nicht ohne ist. So im Bezug auf Bandenkriminalität und Korruption, Sicherheit, da ist die Hemmschwelle zu Gewaltanwendung wohl relativ niedrig, wenn man den Quellen glauben mag und so. Und das, so eine Einschätzung nimmt man dann mit, wenn man in so ein Land reist und versucht, das irgendwie abzugleichen mit dem, was man dann dort erlebt. Und ja, tatsächlich ist da viel, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, viel Zerrissenheit. Ganz doll schön und positiv und aber auch ganz doll traurig.
Und ja. Mit dieser Zerrissenheit, also wusstest du das quasi schon, bevor du losgefahren bist? Also hattest du dieses Gefühl der Zerrissenheit schon, als du dich auf den Weg gemacht hast? Oder ist etwas, was dir dann dort erst begegnet ist?
Sowohl als auch. Also ich hatte dann eben, ich wusste von einigen Menschen, die sehr gerne nach Guatemala reisen, dass es sich da wunderbar reisen lässt. Und dann liest man aber diese offiziellen Quellen, damit meine ich sowas wie das Auswärtige Amt, die eben nicht vor Reisen warnen, aber eben durchaus sagen, hab mehr Vorsicht, nutze nicht die roten Busse in Guatemala Stadt zum Beispiel. So, das ist ein Zitat von der Seite des Auswärtigen Amtes und das eben gerade rund um die Hauptstadt, die Gangkriminalität hoch ist und man einfach, vor allem wenn man dann irgendwie, naja, anders aussieht, auch Wertgegenstände offensichtlich bei sich hat, dass das schon durchaus mal schneller zu einem Problem werden kann, als das vielleicht in anderen Ländern.
Weil man als Touri einfach erstmal als leichtes Opfer gilt. Aber jetzt hast du schon ein ganz wichtiges Stichwort gesagt. Du hast nämlich das Wort Bus gesagt. Aha. Weil ihr seid ja dorthin gereist, um, sagen wir mal, besondere Familien zu treffen, würde ich sagen, war im weitesten Sinne das Thema. Und es ging um eine ganz spezielle Familie, nämlich eine Familie, die ein Familienunternehmen hat. Und zwar ein sogenanntes Chicken Bus Unternehmen.
Richtig, genau. Ist das der Moment, wo ich auch meinen Gegenstand vielleicht, mit dem ich meinen mitbringen soll?
Du hast mir was mitgebracht. Ich freue mich von Herzen.
Ich habe dir was mitgebracht, was tatsächlich unmittelbar mit diesem Thema Family Business zu tun hat. Da du kein Spanisch kannst, wirst du das natürlich jetzt nicht lesen können.
Vor allen Dingen, weil es spiegelverkehrt ist. Und auf dem Kopf.
Und auf dem Kopf stand es auch noch. Also, das ist ich erkläre das gerne, ist jetzt so eine Art Mini-Wandteppich, der gewebt wurde. von der Frau dieser Familie, die wir getroffen haben. Mari ist ihr Name und sie hat, das ist wahnsinnig aufwendig gestaltet. Da sind Chicken drauf, also Hühner, um beim Bild des Chicken-Basses, die wir gleich näher kennenlernen werden, zu bleiben. Und da steht der Satz, nach dem Sturm kommt die Ruhe. Unterschrieben von der Familie Castellanos. Das ist da so richtig schön reingewebt. Das war das Gastgeschenk, was ich, oder das Abschiedsgeschenk im Prinzip, am Ende der Reise, nachdem wir mehrere Tage mit der Familie verbracht haben, was mir mit auf den Weg gegeben wurde und was mir sehr viel bedeutet hat, nach allem, was ich eben in den Tagen davor über diese Familie erfahren habe, nach all den Tränen, die ich dort auch gesehen habe und so weiter und so fort.
Okay, also es impliziert schon, du hast auch Ruhe und Sturm dort.
Und deswegen passt es so gut, genau, um mit dem Bild zu bleiben, absolut, sowohl als auch großen Stolz und auch große Verzweiflung, was dieses Familienbusiness angeht. Chicken Buses sind runtergebrochen, so werden diese knallbunten Überlandbusse genannt. Das waren ursprünglich mal gelbe amerikanische Schulbusse, die kennen wir alle, die haben wir dann so vor Augen, diese Riesenkästen, die ohne Gelenk durch die Gegend fahren, sondern einfach so...
Die
so
jedem amerikanischen Highschool-Film auftauchen.
Richtig, genau. Und wenn die irgendwann mal ausgedient haben, dann werden die zum Beispiel nach Guatemala verkauft und von Familien wie der Familie Castellanos aufgekauft. Richtig doll bunt angepinselt und verziert. Und dann fahren die als so laut kreischende Überlandbusse durch Guatemala, um die einzelnen Städte oder Ortschaften miteinander zu verbinden.
Also es ist alles in privater Hand quasi. Es gibt keine öffentlichen Buslinien, sondern das machen Familien, die privat Busse kaufen und dann diesen Service anbieten.
Richtig, ganz genau. Das sind nicht immer Familienunternehmen, das können auch einfach private Unternehmen sein, aber bei uns war eben die Besonderheit, dass sich viele Brüder, damit möchte ich zum ersten O-Ton überleiten, viele Brüder sich seinerzeit zusammengetan haben, um dieses Transportunternehmen Castellanos zu gründen.
Buenos dias.
Hola.
Soy Christoph. Hola. Hi. Hello. Even more going on. Mucho gusto. Hola.
Hola.
Is this all your brothers? Is this all your family?
Ja, das sind meine Brüder.
Also das ist für mich gerade wirklich der Inbegriff von Family Business. Leopoldo.
Si. Hola.
Hola. How is it to work with your younger brothers in this chicken bus business?
Mit der Familie zu arbeiten ist das Größte.
But do you sometimes have to, you know, argue because the younger ones are a little bit stubborn, they don't want to do what you tell them and stuff?
Ja, natürlich. Arbeit ist nun mal so. Aber man muss auch seinen Teil dazu beitragen. Das Wichtigste ist Verständnis. Wenn Dinge nicht so laufen, wie man will, muss man es akzeptieren und das Beste daraus machen. Jeder Kopf ist eine eigene Welt. Jeder denkt was anderes.
Von wie vielen Leuten ist denn da jetzt die Rede? Also es sind irgendwie relativ viele Brüder anscheinend, die du alle vorgestellt bekommst.
Richtig.
Genau.
Und das ist erstmal total überwältigend. Wir waren also in einem kleinen Bergdorf namens Santa Maria, wo ein sehr einfaches Leben stattfindet. Da laufen eben Esel über die Straße oder werden über die Straße geführt, weil es Lasttiere, Nutztiere sind. Wir sind da natürlich extrem aufgefallen, dadurch, dass wir anders aussehen, dass wir auch diese Kamera dabei haben. Und haben dann Familie Castellanos getroffen, die so ein Metalltor zur Seite geschoben haben und dann war das wie im Film, so dann ging das zur Seite und dahinter standen die Chicken Buses. Und ich habe mir keinen Überblick machen können, da waren wahnsinnig viele Männer. Ich weiß die genaue Anzahl auch tatsächlich nicht mehr. Was ich weiß ist, es sind hauptsächlich vier Brüder rund um Freddy, den wir ein bisschen genauer kennengelernt haben, und den Leopoldo, den wir gerade eben auch gehört haben. Das ist der älteste Bruder, der also das alles auch ein bisschen in der Hand hat, was da so zu tun ist. Und die vier schrauben und malern und reinigen und so da an diesen Bussen herum und sorgen sozusagen dafür, dass Menschen täglich von A nach B und zurück nach A kommen.
Wie viele Busse hat jetzt da dann eine Familie?
Also die Familie Castellanos hat 7 Busse, auf die sie auch wahnsinnig stolz sind. Und an denen es aber auch natürlich immer viel zu tun gibt. Das sagte Leopoldo im O-Ton gerade, dass es manchmal auch nicht so leicht ist. Jeder hat da so seinen eigenen Kopf von den Brüdern und jeder denkt auch immer an was anderes. Und da muss es natürlich einen geben, der so ein bisschen das Zepter in der Hand hat und auch sagt, wo es lang geht, was dann der Tradition gemäß ist, das dann eben der älteste Bruder, der Leopoldo. Mhm. Und der hat aber seine jüngeren Brüder alle ganz gut im Griff.
Das stelle ich mir aber gerade in der Familie ganz schön sportlich vor.
Also kann schon sein. Ich glaube auch, dass das nicht ohne ist und dass das vor allem ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen zu fallen scheint, wenn du weißt, was ich meine. Also hier in Deutschland kennt man das vielleicht noch so von Handwerksbetrieben, ne, dass die irgendwie von der Generation zu Generation weitergegeben werden oder dass sich die Eltern das vielleicht wünschen, dass die Söhne, die Töchter mal eines Tages so den Betrieb übernehmen. Aber ansonsten gibt es so in dem Ausmaß Family Business, wie wir das da kennengelernt und gesehen haben, bei uns irgendwie kaum. Das ist kaum abzugleichen.
Also ich stelle mir aber wahnsinnig schwer vor, weil du ja alles Private auch dann immer mit in diese Arbeit. Also es ist ja alles eins, ne? Privat und Arbeit ist alles eins. Und alle Probleme, die du privat mit deinen Geschwistern hast, seitdem sie laufen können, nimmst du jeden Tag noch wieder mit in die Arbeit. Aber das wird jetzt ein bisschen zu weit. Wir wollen ja rausfinden, wie das mit diesen Chicken-Bassen dann läuft. Bassen, ja. Basses. Das heißt,
ich kann vielleicht einmal auch abholen, wieso überhaupt die Chicken Buses
heißen. Ja, das
wäre
interessant. Ja, absolut.
Das sollten wir einmal klären. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ich hatte diesen Überbegriff mal gehört und dann hatten wir Freddy, unseren Hauptprotagonisten, dann auch danach gefragt und er sagte, ja, es gibt da mehrere Theorien. Eine Theorie ist die, dass dort wohl auch durchaus mal lebendiges Material mit transportiert wird in diesen Bussen. Mh. So, also jegliches Getier, ne? Wenn du dann aus dem einen Bergdorf ins nächste musst, weil dort Markt ist, dann hast du eben das auch dabei, was du dann auf dem Markt eintauschen, verkaufen, wie auch immer willst. Und dann sind da eben auch mal Chicken mit an Bord. Das ist die eine Theorie. Er sagt aber, eigentlich waren es eher die Touristen, die dann ja so 70er, 80er, 90er langsam ins Land gekommen sind. Und die sagten da in diesen Bussen, da in diesen Überlandbussen, da sitzt man ja wie eng eingepfercht wie in so einem Hühnerstall.
Ah, okay.
Und das ist sein Glaube, wie es tatsächlich zu diesem Überbegriff Chicken Bus gekommen ist.
Tatsächlich ist es ja auch so, dass wenn man im Internet, also ich habe jetzt einfach mal versucht, so ein bisschen was über Chicken Buses im Vorfeld rauszufinden, wenn man im Internet schaut, dann wird das eigentlich vor allen Dingen so auf Reiseblogs besprochen als totales für Touris, dass das ein total cooles Mittel ist, um irgendwie von A nach B zu kommen und dass das so ein richtiger Backpacker-Lifestyle und so ist. Jetzt hast du ja quasi total von einer anderen Perspektive drauf geschaut. Du hast ja jetzt quasi von der, das ernährt meine Familie und von der Business-Seite oder sogar auch von der Privatfamilienseite drauf geschaut. Hat das was mit dem zu, also kriegt man das irgendwie zusammen, diese Touri-Variante mit, hey, da gibt's ein billiges, lustiges, buntes Transportmittel und das, was du erlebt hast?
Ja, also es ist genau, von außen betrachtet ist das eine Attraktion, so ein Chicken Bus, weil der wirklich schreiend bunt aussieht und oft läuft da auch Musik laut aus den Fenstern und dann steht da jemand an der geöffneten, also beim fahrenden Bus an der geöffneten Tür und ruft, wo es hingeht. Guate, Guate, Guatemala, Guate oder Antigua, 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 Antigua und ruft die Leute zu sich, damit sie auch verstehen, wo wird denn hier gerade eigentlich hingefahren. Und das hat natürlich was total Entertainiges, so weshalb ich verstehe, dass das auf Reiseblogs besprochen wird. Und es ist auch tatsächlich eine Möglichkeit, um von A nach B als Tourist im Land zu kommen. Die fahren eben mal mehr, mal weniger lange Strecken durchs Land. Und dann gibt es da aber das große Aber, die andere Seite, wenn man das nämlich als Business betrachtet, beziehungsweise lässt sich das auch auf Touristen übertragen, es ist oder es soll eben auch nicht einfach das sicherste Verkehrsmittel sein. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil das riesige Busse sind, die sich teilweise durch enge Gassen oder auch durch nicht wahnsinnig gut ausgebaute Straßen bewegen. Das ist das eine, also die Verkehrssicherheit. Und das andere ist aber weil die Gangs auch wissen, dass dort durchaus Touristen mit ihren Kameras und Smartphones und Wertgegenständen mitfahren, dass das eben leider auch oft Ziele von Überfällen sind.
Okay.
Und dann hört der Spaß nämlich ganz schnell auf. Total. Das haben wir auch an Tag 1 schon relativ schnell von Freddy erfahren, der selber in dieser Hinsicht das schlimmste Schicksal erlitten hat, was man überhaupt erleiden kann. Es ist nämlich zum einen so, dass an den Bushaltestellen, gerade so im Morgengrauen oder wenn es dann abends langsam dunkel wird, steigen manchmal Menschen ein, die wie ganz normale Passagiere aussehen, und sobald der Bus wieder losgefahren ist, holen die ihre Waffen raus und dann sammeln die einfach mal alles ein, was es in diesem Bus so zu finden gibt. Mhm. Das hat Auswirkungen auf alle Insassen in diesem Bus, auf Touristen, auf Einheimische. Das ist das eine. Das andere ist aber eine unsichtbare Gefahr, die man kaum sieht und die wiederum Freddy und dieses Familienbusiness ganz akut betrifft. Das nämlich, diese Gangs, sobald sozusagen ein neues Chicken Bus Unternehmen auf dem Markt ist und sobald gecheckt wurde, die fahren diese Route jeden Morgen, die fahren von Antigua nach Guatemala und halten da und da und da und da und da, da sind wir doch mal dabei. Da wollen wir doch gerne mitverdienen. Und dann fangen die an, Druck auszuüben auf die Familien und erpressen Schutzgeld.
Um sie dann auch in der Konsequenz vor Überfällen zu schützen, oder?
Wahrscheinlich ist das so, dass die mafiöse Ansprechhaltung nach dem Motto, du willst doch bestimmt, dass auf deiner Strecke alles sicher ist, mhm, oder? Dass wir uns darum kümmern, dass hier alles glatt läuft. Mhm. Das kann sein, dass so argumentiert wird. Das haben wir natürlich nicht rausgefunden. Da sind wir im Spekulativen unterwegs. Aber was leider trauriger Fakt ist, ist, dass Freddy im Laufe der Jahrzehnte, die das Familienunternehmen besteht, zwei Brüder verloren hat, die sich also irgendwann angefangen haben zu weigern, diese Schutzgelder zu zahlen. Mhm. Und du kannst dich wahrscheinlich mal einen Tag oder eine Woche oder von mir aus auch zwei Wochen weigern und das konsequent durchziehen, und dann hat das leider krasse Konsequenzen. Also um es auf den Punkt zu bringen, zwei Brüder wurden erschossen, weil die sich geweigert haben, diesen Gangs langfristig weiter das Geld in den Rachen zu schmeißen.
Gott, das ist bitter.
Das ist total traurig, und das hat uns total unvorbereitet getroffen. Wir waren in einem ganz normalen, in Anführungszeichen, Gespräch mit Freddy. Wir wollten das erstmal kennenlernen. Mhm. Wie funktioniert das? Wie geht dieses Business? Kaufst du dir einfach einen Bus und dann malst du den an und dann sagst du, das und das ist meine Route und die fahre ich jetzt jeden Morgen. Und wer mitkommen will, der kommt halt mit. So, auf dem Niveau waren wir unterwegs. Mhm. Und dann hat er aber von sich aus sehr schnell erzählt, was für eine andere Seite dieses Business eben auch hat und ist auch nach Jahren verständlicherweise in Tränen ausgebrochen. So, das zerreißt ihn.
Wahnsinn.
Total, dass das passiert ist und dass das aber sein Alltag ist. Und das ist das, wie er seine Familie eben ernährt.
Und es gibt keine Strafverfolgung, es gibt keine...
Schwierig. Mhm. Schwierig. Also das sind ja dann tatsächlich so Gangstrukturen, die einfach auch, naja, die sind nun mal rigoroser als woanders gegebenenfalls, lassen sich weniger einschüchtern. Und dann hat Freddy natürlich auch sich mit seinen Brüdern zusammengesetzt und überlegt, wie geht das weiter? Also können wir das? Wollen wir das? Wollen wir das auch unseren Familienangehörigen antun, dass wir uns jeden Tag wieder auf die Straße begeben und uns diesen Gefahren aussetzen? Und da hat er stark dran gezweifelt, dass das Richtige ist. Aber letztlich haben sie entschieden, dass das nun mal das ist, was sie tun, was sie immer getan haben, wo sie natürlich auch ihr Geld reingesteckt haben, indem sie sich diese Busse gekauft haben. Und letztlich haben sie sich dafür entschieden, weiterzumachen und mit diesen Schutzgelderpressungen zu leben.
Man muss vielleicht mal dazu sagen, dass Guatemala einfach ein sehr armes Land ist und die, sagen wir mal, die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, nicht auf der Straße rumliegen. Ne? Also da gehst du jetzt nicht hin und sagst, ich lasse meinem Chicken Bus Unternehmen mein gut funktionierendes und mach halt einen Laden auf oder so, sondern es ist gibt nicht viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Leben die denn zumindest als Familie ganz gut davon? Oder leben die von der Hand in den Mund?
Also nein, das macht einen soliden Eindruck. Mhm. Wir haben die Familie auch kennengelernt. Wir haben uns zum Frühstück eingeladen. Das ist so die Herzlichkeit, die ich auch meinte, dass sie fremde Leute wie uns, die sie ja auch nicht kennen, nicht einschätzen können, denen trotzdem nicht skeptisch gegenübertreten, sondern dass sie einfach so herzlich waren, wie man nur sein kann. Und da macht es den Eindruck, dass sie In dem Ort, in diesem Bergdorf Santa Maria, gehören die zu den Besserverdienenden.
Okay.
Sind aber dadurch natürlich auch einer Gefahr, einem Druck ausgesetzt. Und das musst du, glaube ich, immer so ein bisschen abwägen, in welchem Verhältnis steht das eigentlich zueinander. Wenn ich vielleicht einmal vorwegnehmen darf, wir haben auch mit Fredis Frau Mari gesprochen und ich habe sie einfach nur auf den Job ihres Mannes angesprochen und dabei bei der Frühstückssituation und sie ist sofort in Tränen ausgebrochen.
Ich bin glücklich, aber auch besorgt, weil die Arbeit super gefährlich ist. Die Fahrten sind sehr gefährlich. Ich danke Gott, wenn er heimkommt. Wenn er heil nach Hause kommt, bin ich glücklich und dankbar.
Ich sage ihr immer, sei stark. Es ist nun mal unsere Arbeit und als Männer müssen wir unsere Familie ernähren. Und wie ich schon sagte, hab Vertrauen. Ich weiß, dass Gott uns beschützt.
Das klingt ja jetzt schon auch so, als wäre es ein totales Männergeschäft eigentlich. Ist das so oder wie hast du das wahrgenommen?
Also dadurch, dass das in diesem Fall bei den Castellanos die Brüder waren, ja, habe ich das natürlich auch als Männerbusiness wahrgenommen und auch alle, die wir unterwegs gesehen haben, waren Männer, die daran beteiligt waren. Die Gepäckpacker und die Leute, die Männer, die die Passagiere einsammeln und so, das war alles männlich geprägt. Ich fand's aber total schön, mit Fredis Töchtern zu sprechen. Mhm. Wie die das eigentlich so sehen, ob das tatsächlich in der Tradition und von dem, was sie aus dem Land so gelernt haben, während sie aufwachsen, ob das ein männlicher Job ist oder ob sie auch eines Tages mal Chicken Bus Fahrerin werden wollen.
What will you do one day? Is this a manly thing, like this Chicken Bus thing, or could you imagine to be part of it somehow as well?
Ich glaube nicht, dass die Arbeit von meinem Papa nur was für Männer ist. Ich kann auch schon ein bisschen fahren. Er hat es mir beigebracht.
You want to do it?
Ja, will sie.
Ich finde es interessant und man bekommt viel Aufmerksamkeit.
Spannender Satz, oder?
Ja, voll.
Ich finde es interessant und man bekommt viel Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass es darum im Kern natürlich auch geht, dass du was machst, zu dem die Menschen aufschauen und sagen, ah, guck mal hier kommt die Chickenwurst-Familie Castellanos und auf die ist immer Verlass. Die bringen mich sicher und pünktlich an mein Ziel. Bei denen fahre ich gerne mit. Ich glaube, dass die Ehre und der Stolz eben auch eine ganz, ganz große Rolle spielt und man dann Gefahr oder Unsicherheit, ob jetzt von Verkehrsseite oder von Gangseite, eben eher bereit ist, in Kauf zu nehmen.
Ja, ich verstehe schon total. Also sie sind natürlich einerseits das Tradition und Stolz, wie du sagst, und sein wahnsinniges Aushängeschild und es ist ja auch so schreiend bunt und schillernd und irgendwie so lebensfroh. Und gleichzeitig hängen diese kriminellen Strukturen dran, die aus denen sie aber natürlich auch nicht wirklich rauskommen.
Genau, und aus denen sie sich aber in ihrem Alltag auch nicht wirklich, von denen sie sich nicht so richtig beeindrucken lassen. Wir waren dann ja am nächsten Morgen natürlich auch bei Chickenbusfahrten dabei. Die brüllen früh, um 4 Uhr morgens ging das los. Das ist Freddys Schicht. Und da war eine total gelöste, entspannte Stimmung, weil genau das auch vorherrscht, dass die Familie Castellanos, auf die kannst du dich verlassen. Und deswegen ist der Bus auch immer rappelvoll. Und wir haben mit Menschen auch im Bus gesprochen, die sagten, ja, nee, ich fahre mit keiner anderen Familie, weil hier ist immer alles gut. Und das hatte aber einen ganz witzigen Nebeneffekt, dass wir uns in unserer naiven deutschen Fernsehproduktionsblase dachten wir so, naja, klar, und dann fahren wir da so mit und dann hält Freddy ja regelmäßig an Haltestellen an und dann kann unser Kameramann Christian dann mal rausspringen und ein paar schöne Bilder auch von außen machen von diesem bunten Bus.
Wie man das so macht, weil beim Fernsehen gehört es dazu. Wie man das so macht. Ne, der Ausschuss.
Richtig. Da haben wir aber wirklich die Rechnung ohne Freddy und seinen Titan-Zeitplan gemacht, wenn wir da kurz mal reinhören wollen.
Christian, wir hatten ja die Idee, dass du zwischendurch mal ab und zu rausspringst, ne? Und mal so einen Schuss von außen mit der Kamera machst vom Bus. Hältst du das für realistisch gerade?
Nope. Das wäre schon hardcore.
Das ist wirklich eine Frage von Sekunden. Es ist ein unfassbar wilder Ritt. Die Lautstärke ist krass vom Bus selber. Und es ist ein Gewusel, was man kaum überblicken kann.
Okay, aber das muss ich mir jetzt auch mal erklären. Also, man hört es laut und so, ne, aber man kann sich natürlich noch nicht so richtig vorstellen, wie hektisch ist das denn da? Also, es ist doch 4 Uhr morgens, oder? Von wie vielen Leuten reden wir da?
Wenn der Bus voll ist, sind da, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Leute
drin. Und
der
ist auch um 4 Uhr morgens schon voll, oder das läppert sich dann wahrscheinlich so, ne?
Es läppert sich von Station zu Station, aber was das eigentlich sozusagen Unberechenbare für unseren Kameramann Christian war, ist, dass der Colocho, hieß der Mann, der die Passagiere eingesammelt hat, der ruft eben, wo es hingeht, Guatemala, und dann hält Freddy an. Und dann springen alte Frauen und springen in den Bus, weil sie wissen, mehr als 3 Sekunden hält er nicht. Und dann ist Freddy schon wieder unterwegs.
Und das ist Teil des Konzepts, ja, dass man quasi in Lebensgefahr rein und rausspringen muss.
Das ist, vielleicht übertreibe ich jetzt gerade ein bisschen, aber das ist auf jeden Fall Teil der Zuverlässigkeit oder Teil der Konkurrenz. Die Konkurrenz auf den Straßen ist wahnsinnig groß. Und wenn du deine Passagiere, wenn Freddy seine Passagiere nicht rechtzeitig dahin bringt, wo sie hinwollen, dann steigen die das nächste Mal in den anderen Bus von der anderen Familie.
Okay, aber in meiner total deutschen Denke würde ich sagen, es gibt einen Busfahrplan. Das ist wahrscheinlich schon mal der erste Fehler im System.
Nein, es gibt natürlich keinen Busfahrplan.
Wo man zum Beispiel 2 Minuten halt einkalkulieren könnte und dann trotzdem pünktlich ankommt, weil es halt kalkuliert ist. Aber da bin ich total auf dem falschen Dampfer. Ne? Es ist einfach first come, first serve. Und
also war ich ja auch. Wir dachten eben auch, wir machen unsere schönen Bilder, die wir so brauchen. Aber diesen Affenzahn dahinter, den haben wir ja wirklich überhaupt nicht erwartet.
Ich habe auch gelesen, dass eben nicht nur jetzt die Kriminalität im Land als Gefahr für dieses Transportmittel ausgemacht wird, sondern dass schlicht auch die technischen Voraussetzungen dieser Busse beziehungsweise auch die Verkehrs- also oder die Fahrtsituation an sich gefährlich ist.
Ja, also das stimmt sicherlich. Das sind alte Schulbusse, die, in Amerika halt irgendwann ausgedient hatten. Das heißt, die sind natürlich technisch dann auch wahrscheinlich nicht mehr auf dem allerneuesten Stand. Da ist es dann wichtig, dass du als Chicken-Boss-Unternehmen, als die Castellanos, weißt, was du zu tun hast. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass die das sich sehr genau angeeignet haben, wie sie so einen Chicken-Bus auch wieder verkehrssicher, straßensicher machen.
Also es sind einfach auch sehr gute Mechaniker quasi, die das im Griff haben.
In diesem Fall, was wir kennengelernt haben, ist das so, aber das ist eben genau, du musst die eierlegende Wollmilchsau sein, wenn du einen Chickenbus in Guatemala fahren willst. Da gehört mehr dazu. Aber kann das auch mal in die Hose gehen. Da kann auch mal eine Achse brechen und dann rutschst du eben doch vom Straßenrand weg und wenn du aus dem Bergdorf kommst, ist da nicht viel links und rechts von der Straße. Sondern also das passiert eben auch regelmäßig, mit dann natürlich auch in der Regel leider Verletzten. Das haben wir nicht festgestellt, ich habe mich bei Freddy tatsächlich rund um die Uhr sicher gefühlt. Der wusste genau, was er tut, auch wenn er da echt um die Berge gekachelt ist.
Also er ist gefahren wie eine gesenkte Sau.
So, das hast du jetzt gesagt, aber es ist die Wahrheit.
Aber er hat es ausgestrahlt, dass er das unter Kontrolle hat.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, das ist Teil seines Erfolgskonzepts. Ich glaube, das ist deshalb fahren die Leute gerne bei ihm mit.
Wie alt ist Freddy denn?
Freddy ist, ich habe keine genaue Zahl, aber er ist so, er hat 6 Kinder.
Wahnsinn.
Und ist, doch, ich weiß es sogar genau, 47. Jetzt kommt es mir gerade, genau. 47 ist er.
Und er hat im Prinzip sein ganzes Leben auch nichts anderes gemacht.
Richtig, genau. Da ist er. Also jetzt hat er mit seinen Brüdern gegründet. Es gibt keine Generation davor, denn so lange gibt es diese Chicken-Bus-Attraktion noch nicht in Guatemala.
Ah, okay.
Aber die haben das irgendwann zusammen gegründet. Und da ist aber ja genau auch die Frage, wie wird das an die nächste Generation weitergegeben? Die Töchter, haben wir gerade schon gehört, Cindy und Helen, die können sich das durchaus vorstellen, das zu übernehmen. Viel wahrscheinlicher und auch näher dran ist es aber, dass der Sohn Hanet das macht. Der ist 18. Und der wuselt da auch schon die ganze Zeit auf dem Hof rum und lernt alles, was er von seinem Vater oder den Onkeln so lernen kann.
And do you already know if you will be the boss of it all one day?
Yes.
You will be? That's the plan? Okay, to keep this business alive. Sounds good. Yeah, okay.
Hier in Guatemala müssen wir immer an die nächste Generation denken. So halten wir das Erbe aufrecht.
Porque así mantenemos el legado.
Wir haben keine vergleichbare Arbeit, würde ich sagen.
Ja, es ist auch, also auf mein Leben ist das auch überhaupt nicht anzuwenden, dass ich jetzt irgendwie daran denke, mein Sohn was auf den Weg zu geben, dass er was übernimmt. Ich habe halt den Fehler gemacht, bin zum Fernsehen gegangen.
Guck mal, du kannst doch deine wunderschöne Podcast-Box, in der du gerade sitzt, die kannst du doch weiter vererben. Vielleicht kann dein Sohn damit was anfangen. Gutes Mikro, schön isoliert.
Gedankenanstoß, wer weiß, ja, vielleicht gibt es da noch was zu vererben.
Aber nochmal zu deinem Trip, weil ihr seid ja jetzt quasi, also ihr sitzt in diesem Chicken Bus, der wird immer voller, die Leute springen rein und raus, ihr seid da drin, wie die Hühner auf der Stange, so wie ich das schon gesagt habe. Wohin seid ihr denn eigentlich unterwegs? Wie muss ich mir das vorstellen? Also fährt Freddy stundenlang jetzt dann einfach durch Guatemala oder wie läuft das jetzt logistisch dann weiter? Wie sieht so eine Schicht von ihm aus?
Er hat sich da ein Schichtsystem überlegt für sich und seinen Colocho, der eben immer mitkommt. Das sind immer Zweierteams. Es geht morgens in Santa Maria los. Mit morgens meine ich, wie erwähnt, 4 Uhr. Da startet der Bus, weil man bestenfalls um 6 Uhr pünktlich in Guatemala Stadt, in der Hauptstadt, ankommen möchte.
Ach, krass.
Und diese Hauptstraße quasi, eigentlich sind das nur 30, 40 Kilometer. Die ist halt schon eigentlich rund um die Uhr, aber vor allem zu diesen Stoßzeiten ist die komplett verstopft. Und deswegen hat er auch diesen Zeitdruck.
Zu diesen Stoßzeiten zwischen 4 und 6 Uhr.
Ja, die Menschen fangen früh an,
absolut,
auf jeden Fall.
Absolut.
Doch, die Märkte fangen früh an, klar. Oder wo auch immer sie dann in der Hauptstadt arbeiten. Das ist ein bisschen, das ist nicht ganz abzugleichen mit dem, was wir so unter normalen Arbeitszeiten verstehen.
Verstanden.
Genau, und dann ist es eine Tangente von Santa Maria nach Guatemala Stadt. Da am Hauptbahnhof gibt es dann, ich nenne es jetzt Hauptbahnhof, da gab es so einen Chicken Bus Bahnhof, da sind alle ausgestiegen und wir hatten 10 Minuten, Viertelstunde Aufenthaltszeit, wo Freddy uns auch gebeten hatte, den Bus nicht zu verlassen, aus Sicherheitsgründen. Es wäre besser, wenn man nicht unbedingt sieht, dass wir bei ihm heute mit an Bord sind.
Weil ihr einfach sichtbar wohlhabende Touristen seid und teures Equipment dabei habt.
Genau, er hat uns nahegelegt, einfach im Bus zu bleiben. Mhm. Das nur noch mal dazu. Mhm. Und nach einer Viertelstunde ging es dann auf den Rückweg, also dieselbe Hauptstraße raus aus der Hauptstadt, wo man dann auch wieder ganz viele Menschen eingesammelt hat, nach Antigua. Das ist im Prinzip ist das die alte Hauptstadt. Antigua, Guatemala, auch die viel schönere Stadt, die meisten Touristen auch besuchen. 30 Kilometer von Guatemala Stadt entfernt. Da haben wir dann auch wieder alle Leute rausgeschmissen und sind dann mit sehr wenig Restverkehr oder Restinsassen sind wir zurück nach Santa Maria in sein Dorf gefahren. Und damit ist der Tag für ihn tatsächlich auch erledigt. Ah, er macht einmal dieses Dreieck.
Okay. Und ist euch jetzt auf dieser Route irgendwas passiert?
Also passiert nicht, aber ich habe da Sachen beobachtet, über die auch nicht gesprochen wurde, über die offensichtlich auch nicht gesprochen werden sollte.
Okay.
Also da verlassen wir jetzt auch den krassen Bereich des Journalismus, sondern ich berichte einfach, was ich beobachtet habe und wie ich mir das zurechtlege.
Und wir wissen nicht genau, wir haben keinen Beleg dafür sozusagen. Ne?
Richtig, okay. Ganz genau. Ja. Wir sind von diesem Hauptbahnhof aus Guatemala Stadt wieder rausgefahren und haben an der Hauptstraße an etlichen Bushaltestellen angehalten. Und dann steigen da Menschen zu und erst fällt dir gar nichts auf, weil es steigen halt Menschen zu und Colocho sammelt Geld ein und dann geht die Fahrt weiter zur nächsten Haltestelle. Mhm. Und irgendwann kam mir aber, dass Colocho ausgestiegen ist an der Bushaltestelle und zu einem Mann gegangen ist, aber kein Geld kassiert hat, sondern ihm Geld gegeben hat.
Mhm.
Und der Mann ist dann auch, der war gar kein Passagier, der ist dann nicht daraufhin auf den Bus gehopft und ist mitgefahren, sondern das hatte sich damit erledigt. Das war es sah aus wie eine Art Transaktion.
Mhm.
Das habe ich dann erst beobachtet und dachte, naja gut, nee, vielleicht ist er aber auch dessen Mutter zugestiegen und der Sohn hat jetzt halt für sie bezahlt und also, ne, irgendwie legt man sich das noch so zurecht. Und dann ist das aber noch ein zweites, noch ein drittes und noch weitere Male passiert, dass ich dachte, nee, das hat hier gerade System.
Mhm.
Hier scheinen an diversen Stationen aus der Hauptstadt raus Gangmitglieder, also Handlanger, ne, die ganz unten in der Nahrungskette der Gang sozusagen sind, scheinen da morgens zu stehen und auf diese und jene und die x-te Familie, Chicken Bus Familie zu warten und abzukassieren.
Und
jeden Morgen.
Und die sehen aber quasi im Prinzip eigentlich aus wie Passagiere, weil sie sich genauso anstellen.
Genau, ja. Die sind völlig unauffällig und man scheint sich auch zu kennen. Also Colocho ist eben auch ganz zielgerichtet auf diese Personen dann zugelaufen. Yeah. Und dann fand da eine Art, ja, Transaktion statt, die ich nicht, der Rest ist nur in meinem Kopf. So, mehr habe ich nicht gesehen.
Aber das heißt,
so kann man
quasi auf sehr unauffällige Art aber die ganze Strecke kontrollieren, ja, sozusagen.
Ja. Genau, weil das ist ja die nächste Frage, wie läuft denn das? Also kommt dann die Gang regelmäßig zu Freddy nach Hause und kassiert da, ne, jeden Monat einmal einen großen Betrag ab? Es scheint meiner Beobachtung nach anders zu sein, jeden Tag an mehreren Haltestellen Kleinstbeträge, die dann am Ende des Tages auch
viel ausmachen,
eine Summe ergeben.
Ja, klar. Ja. Und was meinst du mit, weil du sagtest, du hast das Gefühl, da soll auch nicht drüber gesprochen werden. Also hast du mal versucht, das anzusprechen?
Also das große Ganze hat Freddy ja von sich aus angesprochen, das Drama mit seinen beiden Brüdern. Das heißt, da musste ich gar nicht viel nachhaken, bohren, das kam von ihm selber. Aber ich habe dann eben auch relativ schnell gemerkt, dass je detaillierter ich nachgefragt habe, dass es dann ausweichender wurde. Weil ich glaube auch, dass das ein Sicherheitsaspekt ist. Ich glaube auch, dass das was ist, was Freddy vor seinen Passagieren
nicht so
deutlich zeigen will und schon gar nicht im Fernsehen darüber sprechen möchte. Das ist was einfach passiert. Das gehört zum Daily Business dazu. Da werden nicht viele Worte drüber verloren. Das ist ein sauberes, sekundenschnelles Business.
Also sauber nicht, aber sekundenschnell.
Sauber,
aber
ich meine, im Sinne von reibungslos, das Wort meinte ich. Das passiert einfach und dann ist es auch wieder vorbei und keiner hat was gesehen und die Fahrt geht weiter.
Mit was?
Und das belastet total. Das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man weiß, dass das zu seinem Alltag dazugehört.
Total. Aber ich denke manchmal, also ich finde das total dramatisch, ich bin ja genauso deutsch wie du. Ich habe manchmal das Gefühl, es läuft halt an unfassbar vielen Orten der Welt so und dass wir immer so ein bisschen naiv sind zu glauben, dass es nicht... zu glauben, dass das nicht häufig vorkommt oder so, ne? Also, sondern ich glaube, das ist so unfassbar weit verbreitet eigentlich. Jetzt dann vielleicht nicht immer unter Bedrohung des Lebens, aber das ist halt so, damit es reibungslos läuft, lege ich halt ein bisschen Cash auf den Tisch und der andere verdient mit, damit er mich in Ruhe lässt und so. Das ist, glaube ich, für wahnsinnig viele Menschen auf der Welt einfach, wie man auch Business macht. Also das Korruption ist ja jetzt kein kleines Phänomen oder so.
Gar nicht, nee. Aber so nah dran war ich tatsächlich noch nicht. Von daher hast du möglicherweise recht, dass man da relativ naiv, gutgläubig manchmal reinschlittert und dann so Beobachtungen macht, die man erstmal nicht einordnen kann, die aber ja zu einer Normalität geworden sind. Und am Ende des Tages, als wir bei dem Frühstück der Familie dabei saßen, haben wir abgesehen von den Tränen seiner Frau ja eine glückliche Familie gesehen, eine Familie, die sich etwas aufgebaut hat, die stolz ist auf das, was sie haben. Kinder, die meiner Auffassung nach aus freien Stücken sagen, dass das was Tolles ist, dass das was ist, was sie weitertragen wollen. Die Töchter sagen, ja, na klar, können wir uns vorstellen, auch Chicken-Bus-Fahrerinnen zu werden. Der Sohn sagt, ja, logisch übernehme ich den Laden hier eines Tages. Also das die haben sich was aufgebaut. Sie erfahren, glaube ich, eben auch viel Anerkennung und tun deshalb und zweifeln deshalb seltener an den Begleitumständen, die das Ganze.
Man muss ja auch sagen, dass wenn man sich gerade in, wenn es nicht viele Einkommensmöglichkeiten gibt, ja, und du hast hier so ein florierendes Unternehmen aufgebaut, dann überwiegt, glaube ich, schon einfach auch der Stolz. Und also das ist eine unangenehme Begleiterscheinung und ich glaube, keiner aus der Familie wird nochmal den Versuch machen, da quasi irgendwie aufzubegehren, weil sie so bitter dafür bezahlt haben.
Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass eben quasi, ja, dass die. Das ist einfach der Stolz und die Selbstverwirklichung quasi als Familie in diesem Unternehmen, dass das total überwiegt. Und die Kinder sind natürlich auch noch nicht in der vollen Breite einschätzen, ne?
Begreifen können, ja. Richtig. Ja. Aber am Ende kommen wir da tatsächlich auch wieder zu diesem, zu meinem Mitbringsel, zu diesem kleinen Wandteppich, auf dem eben im Prinzip genau das draufsteht, dass nach dem Sturm dann auch immer wieder die Ruhe kommt, oder um es in den spanischen Worten mit meinem super perfekten Spanisch zu sagen, después de la tormenta viene la calma.
Sehr schön hast du es gesagt.
Die Familie Castellanos, eine ganz tolle Begegnung, die mich ja noch lange irgendwie sehr berührt hat. Ich bin gar nicht so nah am Wasser gebaut, aber ich merke dann auch, dass wenn jemand neben mir sitzt und weinen muss, ob nun vor Stolz oder vor Angst oder aufgrund von sehr vielen Emotionen, die hier zusammenkommen, dann lässt mich das nicht kalt. Dann ist das was ich sehr lange mit mir rumtrage. Und diese Familie habe ich wirklich ins Herz geschlossen. Dieser Wandteppich hängt hier bei mir im Büro. Da bleibt er auch.
Wie schön. Von wie vielen Drehs kann man das sagen, dass man da mit so viel Emotionen nach Hause kommt und jemanden so ins Herz geschlossen hat?
Also das sind die allerwenigsten. So, da habe ich eine Handvoll in den letzten Jahren gesammelt, aber eben auch über, weiß ich nicht, 100, 200 Beiträge gedreht. Also es ist die absolute Ausnahme.
Es freut mich total, dass du so ein besonderes Erlebnis hattest und dass du es heute mit uns geteilt hast, dass du uns mit auf die verrückte Chicken Bus Tour genommen hast. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder und du hast wieder eine großartige Geschichte für uns dabei.
Ich ziehe wieder los und komme gerne mit neuen
Bummelst
Geschichten
wieder
zurück.
Los, genau.
Ja.
Sehr gut.
Guate, guate, Guatemala, guate. Das bleibt mir für immer im Ohr.
Vielen Dank. Bis bald, Christoph.
Bis bald,
ciao.
Danke.
Tschüss. Und wer nächste Woche wieder dabei ist, der kann dann Eva und unseren Reporter Mario Apfelbaum nach Kappadokien begleiten. Die beiden quatschen darüber, wie es ist, einerseits in dieser ja wirklich umwerfenden Landschaft unterwegs zu sein und gleichzeitig Teil des riesigen Insta-Business vor Ort. Denn es ging auch Mario, wie so vielen, um das perfekte Foto. Warum Mario dabei allerdings mal ohne Hosen unterwegs war, das erfahrt ihr nur, wenn ihr reinhört. Abonniert am besten unseren Podcast, damit ihr das auf keinen Fall verpasst. Bis nächste Woche. Ciao.